Wir wollen uns noch gemeinsam den kleinen Propheten Habakuk anschauen. Und morgen kommt dann noch für euch Nahum und Zephania übermorgen, wenn ich die Reihenfolge richtig weiß. Genau, aber jetzt noch der Prophet Habakuk. Und lass uns zu Beginn noch einmal beten. Vater, wir danken dir für dein Reden zu uns bis jetzt in diesem Kurs und wir wollen beten, dass du auch jetzt wieder zu uns sprichst durch den Propheten Habakuk. Amen. Blaise Pascal, ein französischer Mathematiker, Physiker, Literat, Philosoph, Theologe, hat einmal geschrieben: Jeder sucht glücklich zu sein, selbst der, der hingeht und sich aufhängt. Jeder sucht glücklich zu sein, selbst der hingeht und sich aufhängt. Die Frage ist, ob er recht hat. Schon irgendwie, oder? Wir Menschen suchen doch alle nach Glück, nach Zufriedenheit, nach Erfüllung. Und selbst derjenige, der dann am Ende Selbstmord begeht, sucht darin irgendwie sein letztes Glück, wenn man so will. Augustin, der große Theologe, hat einmal gesagt: Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Und ich glaube, das ist genau das, was wir im Propheten Habakuk sehen. Unsere tiefste Zufriedenheit, unser tiefstes Glück, wenn man so will, unsere tiefste Freude, wahre Ruhe finden wir nur in Gott selbst. Und diese Ruhe, dieses Glück, diese Zufriedenheit, diese Freude können wir sogar erfahren, wenn die Umstände desaströs sind, wenn Krieg, Leid, was auch immer um uns herum herrscht. Und wir sehen, wie Habakuk genau diesen Wandel vollzieht in seinem Buch. Er ist ein Prophet, der am Anfang mit Gott hadert, der sich Fragen stellt, die er sich am Anfang nicht beantworten kann. Ist Gott wirklich für die Geschichte verantwortlich? Und wenn er verantwortlich für die Geschichte ist, wieso tut er, was er tut? Wieso tut er die Dinge so, wie er sie tut, in einer Art und Weise, die wir manchmal nicht nachvollziehen können? Wieso tut er manchmal auch augenscheinlich gar nichts? Ja, wie kann ein gerechter Gott Unrecht zulassen? Wieso gibt es überhaupt so viel Leid in der Welt? Habakuk möchte Antworten auf diese, auf seine quälenden Fragen und deshalb wendet er sich damit an Gott. Er klagt Gott regelrecht an. Es ist ähnlich wie im Buch Klagelieder, aber dann doch wieder ein bisschen anders, weil Gott antwortet. Habakuk fragt: Wieso greifst du nicht ein, Gott? Er fragt: Wieso handelst du so, wie du handelst? Er fragt: Was soll das alles hier? Und Gott gibt ihm Antworten und diese Antworten verändern Habakuks Herzenshaltung. Sie verändern seine Einstellung gegenüber Gott. Und ich möchte am Anfang einen kurzen Überblick über das Buch Habakuk stellen. Wie ich gesagt habe, ist das ganze Buch mehr oder weniger eine Art Dialog zwischen Gott und Habakuk. Und was wir darin finden, sind zwei Fragen oder zwei Klagen von Habakuk, zwei Antworten Gottes und dann am Ende ein Psalm, ein Lobpreis, ein Lied von Habakuk auf Gott sozusagen. Kapitel 1, die Verse 1 bis 4 sind quasi die erste Klage. Dann haben wir Kapitel 1, Vers 5 bis Vers 11, die erste Antwort Gottes. Dann haben wir Kapitel 1, Vers 12 bis 1, Vers 17, die zweite Klage. Dann haben wir in Kapitel 2, Vers 1, ja, eigentlich das ganze zweite Kapitel, wie viel Vers hat es denn? Bis 20, die Die zweite Antwort. Und dann haben wir noch das dritte Kapitel, Kapitel 3, Vers 1 bis 19. Den Psalm Habakkuks, wo dann einfach seine Herzenshaltung nochmal zum Ausdruck kommt, wie sie sich geändert hat über den Verlauf dieses Dialogs hinweg. Am Anfang müssen wir wieder ein bisschen die Geschichte studieren, in die hinein Habakkuk gesprochen hat. Und es ist recht ähnlich wie bei Jeremia, deshalb werden ja die Bücher hier auch zusammen durchgenommen, weil sie zu einer ähnlichen Zeit gesprochen haben. Habakkuk hat höchstwahrscheinlich irgendwann, und wenn ihr auf euer Überblickszettel guckt, sofern ihr noch da habt, dann könnt ihr mir wahrscheinlich leichter folgen, er hat wahrscheinlich irgendwann zwischen der Eroberung Ninives 612 vor Christus und der endgültigen Zerstörung Jerusalems 586 vor Christus prophezeit und gesprochen. Ganz genau weiß man es nicht, aber höchstwahrscheinlich irgendwann hier in diesem Zeitraum. Vielleicht ist das Buch auch über mehrere Jahre hinweg entstanden. Ganz sicher kann man es nicht sagen. Und was war die Situation damals? Wir haben das auch vorgestern schon angesprochen. Von 640 bis 609 vor Christus hatte Josia geherrscht, der König Josia in Juda. Und er war ein gerechter Gott, der Reformen durchgeführt hat, der das Volk zurückgeführt hat zum Gesetz Gottes und Gerechtigkeit hat unter ihm geherrscht. Und dann kam allerdings Joachim, 608 bis 598, und er hat all die Reformen wieder rückgängig gemacht. Ungerechtigkeit hat wieder Einzug gehalten im Volk. Und Habakkuk erlebt all das mit. Er erlebt, wie diese Ungerechtigkeit sich ausbreitet im Volk, wie die Waisen, die Armen, die Witwen unterdrückt werden. Ja, und er versteht es einfach nicht. Er kann es nicht ganz nachvollziehen und deshalb wendet er sich letztendlich an Gott. Und seine erste Klage finden wir, wie gesagt, in den Versen 1 bis 4 und wir wollen sie gemeinsam lesen. Der Ausspruch, oder in anderen Übersetzungen heißt es auch die Last, die der Prophet Habakkuk geschaut hat. Last ist ein Begriff, den die Propheten öfters verwenden und meistens für eine schreckliche Vision eines Gerichtes, das kommen wird. Also es ist eine Last im Sinne von, es ist schrecklich, dieses Gericht dann zu ertragen, aber auch im Sinne von, es ist eine Last für Habakkuk, diese Vision weiterzugeben. Und dieser Vers, Vers 1, bezieht sich auf das ganze Buch, jetzt nicht nur auf die ersten vier Verse. Also alles, was Habakkuk sieht, was er von Gott mitgeteilt bekommt, ist eine Last für ihn. Wie lange, o Herr, rufe ich schon, ohne dass du hörst? Ich schreie zu dir wegen des Unrechts und du hilfst nicht. Warum lässt du mich Bosheit sehen und schaust dem Unheil zu? Bedrückung und Gewalttat werden von meinen Augen begangen. Es entsteht Streit und Zank erhebt sich. Darum wird das Gesetz kraftlos und das Recht bricht nicht mehr durch. Denn der Gottlose bedrängt den Gerechten von allen Seiten. Darum kommt das Urteil verkehrt heraus. Also Habakkuk sagt, er ruft schon lange zu Gott und Gott hört nicht. Er schreit wegen dem Unrecht, aber Gott hilft nicht. Aber Habakkuk ist überzeugt von der Souveränität Gottes. Und nur weil er von Gottes Souveränität überzeugt ist, betet er überhaupt zu ihm, schreit zu ihm, dass er doch eingreifen möge. Und über was beschwert er sich, über was beklagt er sich? Er beklagt sich über Bedrückung und Gewalttat, über Bosheit, über Unheil, das er mit ansehen muss. Er beklagt sich darüber, dass der Gottlose den Gerechten bedrängt, sagt er. Also das ist die Situation in Juda in der Zeit, in der Habakkuk spricht. Die Ungerechtigkeit hat wieder Einzug gehalten, die Gottlosen bedrängen die Gerechten, die wenigen Gerechten, die es noch gibt, die Armen, die Waisen und so weiter. werden unterdrückt. Selbst die Propheten, selbst die Priester sind ruchlos, wie es Jeremia ausdrückt. In ihrem Hause findet sich Bosheit. Und die Frage ist, warum? Warum, Gott, lässt du all dies geschehen? Warum greifst du nicht ein? Das Gesetz wird kraftlos, sagt er. Das Recht bricht nicht mehr durch. Gott, warum tust du nichts, dass dein Gesetz eingehalten wird, dass es Bestand hat, dass es wieder in den Vordergrund kommt? Und das ist doch eine Frage, die wir oft haben in dieser Welt, oder? Warum gibt es Ungerechtigkeit? Warum müssen die Gerechten, in Anführungsstrichen, leiden? Warum geht es den Gottlosen scheinbar oftmals so gut? Diejenigen, die andere unterdrücken, sich Reichtum anhäufen und so weiter und so fort. Wie darf das sein? Habakuk trägt diese Fragen vor Gott und Gott antwortet in den Versen 5 bis 11. Vers 5. Seht euch um unter den Heidenvölkern und schaut umher. Verwundert und entsetzt euch, denn ich tue ein Werk in euren Tagen. Ihr würdet es nicht glauben, wenn man es erzählte. Gott sagt also zu Habakuk, dass er etwas tun wird und dass sogar all die Leute um ihn herum, die das mitbekommen, sich verwundern werden, sich entsetzen werden, weil Gott ein Werk tun wird, das man nicht glauben würde, wenn man davon erzählte, sagt er. So, worin besteht dieses Werk? Vers 6, denn siehe, ich erwecke die Chaldäer. Chaldäer ist mehr oder weniger ein Synonym für die Babylonier. Und Gott sagt, er erweckt sie, er bringt sie zur Macht. Ja? Und aus diesem Vers her weiß man, dass wahrscheinlich Habakuk in diese Zeit hineinspricht, wo eben Assyrien mehr und mehr an Macht verliert und Babylon immer mehr an Macht gewinnt. Ein bitterböses und ungestümes Volk, das die Weiten der Erde durchzieht, um Wohnsitze zu erobern, die ihm nicht gehören. Es ist schrecklich und furchterregend. Sein Recht und sein Ansehen gehen von ihm selbst aus. Ganz viel dieser Beschreibung hatten wir auch schon in Jeremia gesehen. Und der Punkt ist mehr oder weniger der gleiche wie in Jeremia. Gott wird die Chaldäer, er wird die Babylonier benutzen als Werkzeug in seiner Hand, um was zu tun? Um genau diese Ungerechtigkeit im Volk Gottes, über die sich Habakuk beklagt hat, zu bestrafen. Und die Lektion, die wir hier lernen müssen, ist, dass Gott der Herrscher der Geschichte ist, dass er wirklich alle Dinge in der Hand hält. Er ist derjenige, der Königreiche an die Macht bringt, er emporhebt, er ist derjenige, der Könige demütigt und wieder absetzt. Nun gut, lesen wir uns die Beschreibung der Babylonier nochmal genauer durch. Nochmal Verse 7 bis 11. Es ist schrecklich und furchterregend. Seine Rechte und sein Ansehen gehen von ihm selbst aus. Schneller als Leoparden sind seine Rosse und rascher als Wölfe am Abend. Seine Reiter kommen im Galopp daher. Von fern her kommen seine Reiter. Sie fliegen daher wie ein Adler, der sich auf den Fraß stürzt. Sie gehen alle auf Gewalttaten aus. Ihre Angesichter streben unaufhaltsam vorwärts und sie fegen Gefangene zusammen wie Sand. Es spottet über die Könige und für Fürsten hat es nur Gelächter übrig. Es lacht über alle Festungen, schüttet Erde auf und erobert sie. Dann fährt es daher wie ein Sturmwind, geht weiter und lädt Schuld auf sich, denn diese, seine Kraft, macht es zu seinem Gott. Also die ganze Kriegsmacht der Babylonier wird hier beschrieben. Sie haben schnelle Pferde, die mit Panthern, mit Wölfen, mit Adlern verglichen werden. Sie haben vor niemandem Angst. Sie lieben es, Krieg zu führen, anderen Schaden hinzuzufügen. Und ihre Kriegstaktik, das weiß man aus der Geschichte, besteht darin, Angriffe ganz schnell durchzuführen, Festungen dadurch einzunehmen, dass Schutt und Erde aufgehäuft wird an den Mauern, sodass es quasi so eine Rampe ist, mit der man über die Mauer drüber kommt und in die Stadt hineinkommt. Und der Punkt dabei ist, sie schreiben sich all ihre Macht selbst zu. Sie sind vollkommen überheblich, vollkommen arrogant, vollkommen stolz. Sie haben letztendlich ihre eigenen Gesetze. Da heißt es, ganz am Ende von Vers 11, denn diese seine Kraft macht es zu seinem Gott. Ihr Götze sind sie selbst, wenn man so will. Ende von Vers 7, sein Recht und sein Ansehen gehen von ihm selbst aus. Und Vers 11 heißt es deshalb auch, dass sie sich dadurch Schuld aufladen, jedenfalls in der Schlachterübersetzung. Also die Babylonier sind diejenigen, die als Werkzeuge Gottes eingesetzt werden, um die Ungerechtigkeit im Volk Gottes zu bestrafen, aber gleichzeitig laden sie sich selbst dabei Schuld auf. Sie sind nicht nur nicht besser als das Volk Israel, sie sind noch viel, viel schlimmer, noch viel, viel gewalttätiger. Sie vollbringen noch viel, viel mehr Unrecht, wenn man so will. Und Habakuk fragt sich deshalb zu einem gewissen Grad zu Recht, warum Gott denn gerade diese Nation ausgewählt hat, um die Israeliten zu bestrafen. Das ist sein Problem, das er jetzt noch hat und wieso er sich in einer zweiten Klage an Gott wendet. Er versteht, also er hat jetzt verstanden, okay, Gott, du handelst. Vorher war sein Problem, warum handelst du nicht, Gott? Jetzt sagt Gott, ich werde handeln, aber das Problem für Habakuk, das jetzt auftut, ist, wieso handelst du so, wie du handelst? Und er kann dieses Problem nicht von sich aus lösen und deshalb versucht er erstmal, sich an Dinge zu erinnern, die er über Gott weiß. Das sehen wir in den nächsten Versen jetzt. Wir lesen mal, ja, nur den Vers 12. Bist du, o Herr, nicht von Urzeiten her mein Gott, mein Heiliger? Wir werden nicht sterben. Herr, zum Gericht hast du ihn eingesetzt und zur Züchtigung hast du, o Fels, ihn bestimmt. Also was Habakuk tut, ist, er erinnert sich an die Eigenschaften Gottes. Er sagt, du warst schon von Urzeiten her. Ja, du warst vor aller Ewigkeit. Du bist das Alpha und das Omega. Du bist derjenige, der das letzte Wort haben wird, nicht diese Babylonier. Du bist mein Heiliger, sagt er, ja. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, eine der wichtigsten Eigenschaften Gottes. Er ist vollkommen rein. In ihm gibt es nichts Böses. Und deshalb sagt er, wir werden nicht sterben. Also er weiß genau, das kann nicht das letzte Wort sein, Gott, was du sprechen wirst. Dieses Gericht, was durch die Babylonier kommt. Herr, zum Gericht hast du ihn eingesetzt und zur Züchtigung hast du, o Fels, ihn bestimmt, sagt er. Also er schlussfolgert daraus, wenn dieses Gericht kommt, dann kann es eigentlich nur zur Züchtigung sein, nur ein temporäres Gericht, was du über dein Volk bringst, weil du bist heilig, du warst schon immer. Diese Babylonier sind nicht größer als du, du bist größer als die Babylonier. Du bist ein Fels, du bist treu, auf dir kann man sicher stehen. Und Habakuk sagt, du bist mein Gott, mein Heiliger. Also er bringt diese persönliche Beziehung zu Gott zum Ausdruck. Also Habakuk versteht, die Babylonier sind ein Werkzeug in Gottes Hand, das er gebraucht, um sein Volk zu züchtigen. Und das kann er auch akzeptieren, dass sein Volk Züchtigung braucht, weil eben diese Ungerechtigkeit da ist. Aber er kann eine Sache immer noch nicht verstehen. Vers 13. Deine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Du kannst dem Unheil nicht zuschauen. Warum siehst du denn den Frevlern schweigend zu, während der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Was ist sein Problem? Er sagt, das Problem ist, Gott, dass du doch heilig bist, dass du doch rein bist, dass du Böses nicht anschauen kannst. Aber warum verwendest du dann ein Werkzeug, was diese Reinheit nicht widerspiegelt, sondern vollkommen unrein ist? Warum verwendest du die Babylonier, die solch ein sündiges Volk sind? Wie kann es sein? Wie kannst du zusehen, während der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Und jetzt bringt er ein Bild ab Vers 14 von Fischen und von Fischern, wenn man so will. Er sagt, du lässt die Menschen so behandeln wie die Fische im Meer, wie das Gewürm, das keinen Herrscher hat. Er fischt sie alle mit der Angel heraus, fängt sie mit seinem Netz und sammelt sie in sein Garn. Darüber freut er sich und frohlockt. Darum opfert er auch seinem Netz und bringt seinem Garn Räucherwerk dar, denn ihnen verdankt er seinen fetten Bissen und seine kräftige Nahrung. Darf er aber darum sein Netz beständig ausleeren und ohne Erbarmen Völker hinmorden? Also er sagt, die Babylonier sind mehr oder weniger so eine Art Fischer, die jetzt mit ihren Netzen, mit ihren Angeln kommen und aus dem Meer der Israeliten alles rausfischen. Alle Fische ohne Unterschied rausholen und letztendlich umbringen, verspeisen. Und er sagt, das kann doch nicht sein, oder? Warum kann es nicht sein? Weil natürlich sind die Fische zu einem gewissen Grad ungerecht, aber der Fischer ist doch noch viel ungerechter. Und er sagt wiederum, dass die Babylonier ihre Stärke, ihre Macht sich selbst zuschreiben. Vers 16, darum opfert er auch seinem Netz und bringt seinem Garn Räucherwerk dar. Ja, also die Götzen der Babylonier sind ihre eigene Macht, ihre eigene Stärke. Aber dürfen sie das beständig, Völker ohne Erbarmen hinzumorden? Kann Gott das einfach zulassen? Das ist die Frage, die Habakuk hat. Und er bekommt wieder erstmal keine Antwort von Gott. 2 Vers 1, auf meine Warte will ich treten und auf den Turm mich aufstellen, damit ich Ausschau halte und sehe, was er mir sagen wird und was ich als Antwort weitergeben soll auf meine Klage hin. Also Habakuk trägt dieses Problem Gott vor und anscheinend kriegt er nicht gleich eine Antwort und deshalb sagt er, ich will mich auf meinen Turm stellen, auf meine Warte und ich will die ganze Zeit Ausschau halten nach deiner Antwort, Gott. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir lernen können von Habakuk. Wir werden nicht immer gleich eine Antwort auf die Fragen haben, die wir haben. Wir können sie vor Gott tragen, aber Gott wird nicht immer zwingend gleich antworten. Aber dann sollen wir ausharren, dann sollen wir einfach darauf warten, darauf vertrauen, dass Gott eines Tages antworten wird. Das ist genau das, was Habakuk tut. Und dann kommt die Antwort tatsächlich in Vers 2. Da antwortete mir der Herr und sprach, schreibe die Offenbarung nieder und grabe sie in Tafeln ein, damit man sie geläufig lesen kann. Denn die Offenbarung wartet noch auf die bestimmte Zeit und doch eilt sie auf das Ende zu und wird nicht trügen. Wenn sie sich verzögert, so warte auf sie, denn sie wird gewiss eintreffen und nicht ausbleiben. Siehe, der Vermessene, unaufrichtig ist seine Seele in ihm, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Und dazu kommt noch, dass der Wein tückisch ist. Der übermütige Mann wird nicht bleiben. Er, der seine Rachen weit aufsperrt wie das Totenreich und unersättlich ist wie der Tod, dass er alle Völker zu sich sammeln und alle Nationen an sich ziehen will. Also Gott sagt, schreib das, was ich dir jetzt sage, nieder, damit man es in Zukunft lesen kann und weiß, dass ich derjenige bin, der es bewirkt hat. Und noch wartet diese Offenbarung, die ich dir gebe, auf ihre Erfüllung, sagt er, aber eines Tages wird sie kommen, sie wird mit Sicherheit kommen. Denn die Offenbarung, Vers 3, wartet noch auf die bestimmte Zeit und doch eilt sie auf das Ende zu und wird nicht trügen. Das heißt, eine Lektion, die wir auch hier von Habakuk lernen müssen, ist, die Geschichte läuft nach Gottes Zeitplan ab. Er ist nicht nur der Herr der Geschichte, sondern er ist auch derjenige, der den Zeitplan der Geschichte bestimmt. Und manchmal ist es für uns viel zu langsam, wie die Dinge vor sich gehen. Manchmal sagen wir, Gott, kannst du nicht jetzt eingreifen? Aber er hat manchmal seine eigenen Zeitpläne, genauso wie er bei Habakuk seinen eigenen Zeitplan hatte. Aber er sagt, auch wenn es sich verzögert, also aus Sicht der Menschen, wenn ihr die ganze Zeit denkt, es muss doch jetzt passieren, so wartet auf sie, denn sie wird gewiss eintreffen und nicht ausbleiben. Und dann kommt quasi eine Zusammenfassung der Antwort Gottes in den Versen 4 bis 5. Und ich muss sagen, ich glaube, dass das Schlachter relativ schlecht übersetzt ist, wobei das Hebräisch, glaube ich, auch ziemlich schwer ist an der Stelle. Deshalb würde ich mal jemanden bitten, mit einer revidierten Elberfelder Übersetzung mit der neuen, diese Verse vorzulesen. Kann das jemand machen? Verse 4 bis 5. Hat jemand die Elberfelder, die revidierte? Mimi? Oder hier, der Daniel, ja. Gibt es dem Daniel?
Siehe die verdiente Strafe für den, der nicht aufrichtig ist, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Wie viel weniger wird der Gewalttätige, der Treulose, der anmaßende Mann zum Ziel kommen? Er, der seinen Schlund weit aufsperrt wie der Scheol und der wieder tot ist und nie sich satt frisst. Und er rafft an sich alle Nationen und sammelt zu sich alle Völker.
Zwei Dinge an in diesen Versen. Er kündigt einmal die Strafe für denjenigen an, der nicht aufrichtig ist, für den Gewalttätigen, für den Treulosen, für den anmaßenden Mann, und das sind die Babylonier. Und er sagt gleichzeitig in diesem einen kleinen Nebensatz, diesen so wichtigen Satz, der im Neuen Testament dreimal zitiert wird, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Also die Antwort, die Habakuk bekommt an dieser Stelle, ist mehr oder weniger, selbst dieser Ungerechte, den ich jetzt als mein Werkzeug eingesetzt habe, selbst die Babylonier werden eines Tages von mir gerichtet werden. Er, der seinen Schlund weit aufsperrt wie der Sheol, Sheol ist das Totenreich im Hebräischen, der wie der Tod ist und sich nie satt frisst, der an sich alle Nationen rafft und zu sich alle Völker sammelt. Er wird nicht zum Ziel kommen, sagt Gott. Er wird Strafe bekommen, und in den nächsten Versen wird dann die Strafe noch deutlicher angedeutet. Aber das Faszinierende, was wir erstmal festhalten müssen, ist, dass Gott sagt, der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Das ist das Faszinierende am Buch Habakuk, ja. Letztendlich wird die ganze Zeit Gericht beschrieben. Gericht über Israel, Gericht über die Babylonier. Und der Einzige, der gut wegkommt am Ende, ist derjenige, der durch seinen Glauben leben wird. Der also auf Gott vertraut, trotz all dem Gericht um ihn herum. Warum ist das so erstaunlich? Ganz einfach, weil wir eigentlich alle wiederum dieses Gericht verdient hätten. Weil wir nicht sagen können, dass wir besser sind als diese Ungerechten im Volk Israel. Weil wir nicht sagen können, dass wir besser sind als die Babylonier. Aber wir können durch Glauben leben, sagt Gott. Und dieser Vers, wie ich schon angekündigt habe, wird dreimal im Neuen Testament zitiert. Einmal in Römer 1, Vers 17, habt ihr ja schon wahrscheinlich studiert letzte Woche. Einmal in Hebräer 10, Vers 38 und einmal in Galater 3, Vers 11. Das war zu schnell, ja. Ihr müsst es aber auch nicht nachschlagen. Mitschreiben könnt ihr es. Römer 1, Vers 17. Römer 1, Vers 17. Hebräer 10, Vers 38. Und Galater 3, Vers 11. Galater 3, Vers 11. Und wie im Neuen Testament interpretiert wird, ist eben genau das, was ich gerade gesagt habe, dass wir gerechtfertigt werden aus Glauben heraus, dass wir durch den Glauben, durch das Gericht hindurchkommen. Also nur derjenige, der auf Gott vertraut, über den wird dieses Gericht nicht kommen, über alle anderen wird es kommen. Das ist die Aussage mehr oder weniger hier in Habakuk, und genauso wird sie interpretiert von Paulus in Römer 1, Vers 17, in Galater 3, Vers 11 und vom Hebräerbriefschreiber in 10, 38. Und ihr könnt ja mal die Verse noch im Kontext studieren, im Nachhinein. Genau. Und dann kommt jetzt die Strafe über die Babylonier detailliert ab Vers 6. Und die Verse 6 bis 20 sind fünf sogenannte Weherufe. Also fünfmal lesen wir: Wehe diesem Mann oder wehe dieser Nation sozusagen, ja. Ab Vers 6. Und den ersten Weheruf finden wir in den Versen 6 bis 8. Also Verse 6 bis 8 ist ein Weheruf. Und ihr seht, in Vers 6 steht auch tatsächlich dieses Wort Wehe. Man wird sagen, wehe dem, der sich bereichert mit dem, was ihm nicht gehört. Verse 9 bis 11 sind dann das nächste Wehe. Da steht es gleich ganz am Anfang. Wehe dem, der ungerechten Gewinn macht. Verse 12 bis 14 sind der nächste Weheruf. Wehe dem, der Städte mit Blut baut. Verse 15 bis 17 sind der nächste Weheruf. Wieder ganz am Anfang. Wehe dir, der du deinem Nächsten zu trinken gibst. Und dann noch die Verse 18 bis 20, der letzte Weheruf. Und da steht das Wehe in Vers 19 in der Mitte. Wehe dem, der zum Holz spricht, wache auf, und zum stummen Stein, steh auf, und so weiter und so fort. So, also was wir in diesen Versen sehen, sind mehr oder weniger unterschiedliche Sünden, Ungerechtigkeiten der Babylonier, die sie verüben und aufgrund dessen das Gericht Gottes über sie kommen wird. Und ich werde sie jetzt einfach kurz zusammenfassen. Wir können nicht im Detail darauf eingehen. Verse 6 bis 8 beschreiben mehr oder weniger die Gier, mit der die Babylonier alles an sich raffen, was ihnen eigentlich gar nicht gehört. Ja, Mitte von Vers 6 oder gegen Ende. Man wird sagen, wehe dem, der sich bereichert mit dem, was ihm nicht gehört, wie lange noch, und der sich mit Pfandgut beschwert. Werden nicht plötzlich die aufstehen, die dich beißen werden und die aufwachen, die dich wegjagen werden, sodass du ihnen zur Beute wirst? Also die Babylonier haben Beute an sich gerafft, voller Gier, und dann werden sie irgendwann selber zur Beute sozusagen. Für ein anderes Volk, ja. Letztendlich für die Perser, wie wir wissen. Verse 9 bis 11 beschreiben die Ungerechtigkeit, mit der die Babylonier agieren. Wehe dem, der ungerechten Gewinn macht für sein Haus, um dann sein Nest in der Höhe anzulegen und sicher zu sein vor dem Unglück. Du hast beschlossen, was deinem Haus zur Schande gereicht, nämlich die Vertilgung vieler Völker, und durch deine Sünden hast du deine Seele verwirkt. Ja, der Stein wird aus der Mauer heraus schreien und der Balken im Holzwerk ihm antworten. Also die Babylonier schaffen sich irgendwie ganz ungerecht Holz und Stein heran von anderen Völkern. Vielleicht lassen sie Sklavendienste verrichten, Sklaven, die dann ihre schönen Villen da aufbauen. Und Habakuk sagt, diese Balken, diese Steine, die ihr euch ungerecht geholt habt und mit denen ihr eure Häuser habt aufbauen lassen, diese Steine, diese Balken, sie werden herausschreien aus diesem Mauerwerk, aus diesem Holzwerk. Sie werden eure Ungerechtigkeit anprangern. Verse 12 bis 14 beschreibt die Gewalttätigkeit der Babylonier. Wehe dem, der Städte mit Blut baut und Ortschaften auf Ungerechtigkeit gründet. Ja, also jetzt wird es noch drastischer. Nicht nur, sie haben irgendwie Dinge geklaut und an sich gerafft, nein, sie haben dafür sogar Blut vergossen. Und dann, Vers 14, steht dieser erstaunliche Vers: Denn die Erde wird erfüllt werden von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, gleich wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Er sagt, ihr könnt noch so viel schaffen, wie ihr wollt, mit Ungerechtigkeit Dinge an euch raffen, Blut vergießen. Was am Ende stehen wird, unerschütterlich, ist, dass Gottes Ehre groß gemacht wird und dass seine Ehre bekannt werden wird auf der ganzen Erde. Das ist auch eine Lektion, die wir von Habakuk lernen müssen. Die Geschichte Gottes dient am Ende zu seiner eigenen Ehre, auch wenn wir den Weg dahin manchmal nicht verstehen. Und gerade in seinem Gericht über die Babylonier wird er auch verherrlicht werden. Verse 15 bis 17 beschreiben die Verführung, mit der die Babylonier jetzt halt noch andere Völker mit in den Tod reißen, wenn man so will. Vers 15, wehe dir, der du deinem Nächsten zu trinken gibst und ihm deinen Kluttrank einschenkst und ihn auch betrunken machst, um seine Blöße zu sehen. Du hast dich an Schande gesättigt statt an Ehre. So trinke auch du und zeige dein Unbeschnittensein. Die Reihe wird auch an dich kommen, den Becher aus der rechten Hand des Herrn zu nehmen, und Schande wird auf deine Herrlichkeit fallen. Also das Bild ist, die Babylonier geben jemand anderen einen Becher voll Wein zu trinken, um ihn betrunken zu machen, um ihn dann ausnehmen zu können, berauben zu können, vergewaltigen zu können, was auch immer. Und Gott sagt, eines Tages wird dieser Becher auch an dich kommen, an deine Reihe kommen, und du wirst diesen Becher austrinken müssen. Und der Becher im Alten Testament steht normalerweise immer für den Zorn Gottes. Dieser Becher ist voll gefüllt mit dem Zorn Gottes, und die Babylonier werden ihn austrinken müssen. Und deshalb betet Jesus übrigens im Garten Gethsemane und sagt, wenn es möglich ist, so lass diesen Kelch an mir vorübergehen, weil im Kelch der Zorn Gottes ist. Verse 18 bis 20 beschreiben den Götzendienst der Babylonier. Also damit endet es, dass der Höhepunkt, wenn man so will, die schlimmste Sünde, die sie begangen haben, ist, sie haben Götzen aus Holz und Stein angebetet. Vers 18, ein gemeißeltes Bild, was nützt es, dass der Bildhauer es geschaffen hat. Vers 19, wehe dem, der zum Holz spricht, wache auf, und zum stummen Stein steh auf. Kann er denn lehren? Und dann werden die Götzen gegenübergestellt mit Gott. Vers 20, aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Sei still vor ihm, du ganze Erde. Die Götzen können nicht reden. Sie können eigentlich nur verachtet werden von uns Menschen. Aber Gott kann reden und er wird reden. Und deshalb sollte die ganze Welt still sein vor ihm. Das also ist die zweite Antwort, die Habakuk erhält. Die Babylonier werden auch gerichtet werden. Und der Gerechte wird durch Glauben leben. Der Gerechte wird durch dieses Gericht hindurchkommen, durch Glauben. Und wie wir im Neuen Testament sehen, letztendlich durch Glauben an Jesus Christus. Und Habakuk hört diese Antwort, diese zweite Antwort, und seine Herzenshaltung gegenüber Gott verändert sich grundlegend. Das ist das, was wir dann im dritten Kapitel sehen. Bisher hat er Gott angeklagt. Er hat gesagt, warum hörst du nicht? Wie lange muss ich dir dieses Unrecht vorhalten, bis du antwortest? Und jetzt sagt er in Vers 2, Kapitel 3, Vers 2, O Herr, ich habe deine Botschaft vernommen, ich bin erschrocken. O Herr, belebe dein Werk inmitten der Jahre. Inmitten der Jahre offenbare dich. Im Zorn sei eingedenk deiner Barmherzigkeit. Das heißt, Habakuk hat jetzt erkannt, die einzige Art und Weise, wie er sich Gott annähern kann, ist im Gebet, in der Bitte um Barmherzigkeit. Habakuk hat verstanden, das Einzige, was ich eigentlich verdient habe, ist Gericht, genauso wie die Babylonier, genauso wie das Gericht über das ganze Volk Israel kommen wird. Und das Einzige, was er jetzt sagt, ist, im Zorn, in deinem gerechten Zorn sei eingedenk deiner Barmherzigkeit. Er appelliert an Gottes Barmherzigkeit. Es ist so ähnlich wie das Gleichnis, was Jesus erzählt im Lukas-Evangelium, wenn ich es richtig weiß, von dem Priester und dem Zöllner, die beide zum Tempel gehen, beziehungsweise der Priester geht zum Tempel und er betet, ach Herr, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen, vor allem wie dieser Zöllner da drüben, danke dir, dass es mir so gut geht, dass ich selber so gerecht bin und so weiter und so fort. Und dann kommt der Zöllner und was betet er? O Herr, sei mir Sünder gnädig. Das ist die einzig angebrachte Art und Weise, uns Gott zu nähern. Wir können nicht auf unsere eigene Gerechtigkeit verweisen, wir können nur an seine Barmherzigkeit appellieren. Habakuks Einstellung hat sich geändert, grundlegend. Und jetzt schaut er auf Gott in all seiner Macht, in seiner Stärke, in seiner Heiligkeit. Er schaut zurück in die Vergangenheit, was Gott bisher getan hat. Er erinnert sich daran in den Versen 3 bis 15. Diese Verse sind voll von Anspielungen auf das, was Gott beim Exodus getan hat, was er getan hat bei der Landnahme. Wir können ja nicht auf jedes Detail eingehen. Ich kann auch nicht jedes Detail klären, weiß selber nicht alles. Aber vieles deutet eben hin auf das, was Gott schon in der Vergangenheit vollbracht hat, auf seine Macht und Stärke. Da heißt es, Vers 3, Gott kommt von Teman her und der Heilige vom Berg Paran. Beides wohl Berge in der Gebirgskette Sinai, von wo Gott ausgezogen ist mit Mose und hingezogen ist nach Ägypten sozusagen, um sein Volk zu erlösen. Seine Pracht bedeckt den Himmel und die Erde ist voll von seinem Ruhm. Ein Glanz entsteht wie Licht, Strahlen gehen aus seiner Hand hervor und dort ist seine Kraft verborgen. Hört sich ein bisschen so an wie diese Wolke der Herrlichkeit, die dann mit den Israeliten mitgezogen ist, die den Himmel quasi verdeckt hat, durch die Pracht Gottes irgendwie da war, aber doch nicht ganz sichtbar war. Und da ist es, vor ihm her, Vers 5, vor ihm her geht die Pest und die Fieberseuche folgt ihm auf dem Fuß. Also jetzt Erinnerungen an die 10 Plagen in Ägypten. Er bleibt stehen und misst die Erde. Er sieht hin und die Heidenvölker erschrecken. Es zerbersten die uralten Berge. Es sinken die Hügel aus der Vorzeit. Er wandelt auf ewigen Pfaden. In Nöten sehe ich die Hütten Kuschans. Es zittern die Zelte des Landes Midian. Ja, die Heidenvölker erschrecken, sagt er. Das ist genau das, was bei der Landnahme passiert ist. Die Heidenvölker hatten Angst. Sie haben gehört, was Gott getan hat, wie er sein Werk vollbracht hat an Israel. Und sie haben Angst, weil Israel jetzt hinzieht nach Kanaan und sie dort wohnen. Sie erschrecken, sie erzittern. Was wird passieren mit ihnen? Ist der Herr, Vers 8, ist der Herr über die Ströme erkrimmt, ergießt sich dein Zorn über die Ströme, dein Krimm über das Meer, das du auf deine Rossen reitest, auf deinen Wagen der Rettung. Erinnert so ein bisschen an die Fluten, die die Ägypter dann bedeckt haben, als das Volk durch das Meer hindurchgezogen ist, durchs Schilfmeer. Der Zorn hat sich über die Ströme ergossen. Gott ist auf seine Rossen geritten, nicht die Ägypter. Auf seinen Wagen der Rettung. Bloß enthüllt ist dein Bogen, deine Eide sind die Pfeile gemäß deinem Wort. Durch Ströme zerteilst du das Land. Ja, das Land wird zerteilt. Auch irgendwie eine Erinnerung an den geteilten Fluss Jordan, wo dann die Israeliten durchziehen können ins Land hinein. Wenn die Berge dich sehen, erzittern sie. Ein Platzregen flutet einher. Der Ozean lässt seine Stimme hören. Hochgehen seine Wellen. Sonne und Mond treten in ihre Wohnung. Beim Leuchten deiner fliegenden Pfeile, beim Glanz deines blitzenden Speers. Im Krimm schreitest du über die Erde, im Zorn zertrischst du die Heidenvölker. Du ziehst aus zur Rettung deines Volkes, zum Heil mit deinem Gesalbten. Ja, wer ist der Gesalbte? Anspielung wahrscheinlich auf Mose oder auf Josua, die das Volk eben gerettet haben aus Ägypten, hineingebracht haben nach Kanaan, aber natürlich eine Anspielung ultimativ auf Jesus Christus. Der Gesalbte Gottes, durch den Gott sein Volk gerettet hat. Du zerschmetterst das Haupt vom Haus des Gesetzlosen. Vielleicht eine Anspielung auf die Ermordung der Erstgeborenen in Ägypten, selbst der Erstgeborene des Pharaos. Sein Haupt wurde sozusagen zerschmettert. Du entblößt die Grundmauer von unten bis oben. Du durchbohrst mit ihren eigenen Speeren das Haupt seiner Horden. Mit ihren eigenen Speeren wird das Haupt durchbohrt, vielleicht eine Anspielung auf David, den Gesalbten, der den Goliath umbringt und ihn letztendlich mit seinem eigenen Speer, mit seinem eigenen Schwert dann tötet. Sie stürmten einher, um mich in die Flucht zu schlagen und erhoben ihr Freudengeschrei, als wollten sie den Elenden im Verborgenen verzehren. Du betrittst das Meer mit deinen Rossen, die schäumenden Wassermassen. Also was Habakuk hier beschreibt, auch wenn wir es nicht alles ganz ergreifen können, oder ich jedenfalls nicht, ist einfach die Macht Gottes, seine kriegerische Stärke letztendlich und alles, was er schon vollbracht hat für sein Volk. Und er sagt, er sieht diesen Gott jetzt wiederkommen nach Israel als Kriegsherr, aber diesmal nicht, um sein Volk zu retten, sondern um sein Volk zu züchtigen. Und deshalb endet dann Habakuk seinen Psalm und sagt, als ich das hörte, Vers 16, erzitterte mein Leib, wegen dieser Stimme erbebten meine Lippen, Fäulnis drang in mein Gebein und meine Füße zitterten. Oh, dass ich Ruhe finden möchte am Tag der Drangsal, wenn der gegen das Volk heranzieht, der es angreifen will. Wer ist derjenige, der gegen das Volk heranzieht, der es angreifen will? Es sind natürlich die Babylonier, aber es ist letztendlich dieser kriegerische Gott, der in den ersten Versen beschrieben ist. Und Habakuk sagt, ich erzittere, wenn ich daran denke, dass du kommst, um dein Volk zu züchtigen. Fäulnis dringt in mein Gebein. Und er sagt, oh, dass ich Ruhe finden möchte am Tag der Drangsal. Er sagte, der Feigenbaum wird nicht ausschlagen, der Weinstock keinen Ertrag geben, die Frucht des Ölbaums wird trügen und die Felder werden keine Nahrung liefern. All das, was passiert ist dann bei der Eroberung Jerusalems oder der Belagerung Jerusalems, kein Essen mehr da. Die Schafe werden aus den Hürden getilgt und kein Rind wird mehr in den Ställen sein. Schrecklich, was da kommt, schrecklich. Und dann kommt trotzdem Vers 18. Ich aber will mich freuen in dem Herrn und frohlocken über den Gott meines Heils. Gott, der Herr, ist meine Kraft. Er macht meine Füße denen der Hirsche gleich und stellt mich auf meine Höhen. Das ist so faszinierend. Inmitten all dieses schrecklichen Gerichtes, was kommen wird, sagt Habakuk: Meine Freude, meine Zuversicht, mein Heil ist Gott selbst. Wiederum, er ist derjenige, der das Gericht bringt, aber er ist auch derjenige, der Heil bringen kann, wenn wir darauf vertrauen, wenn wir ihm glauben, ihm vertrauen, unsere Freude in ihm suchen, nicht irgendwo anders. Und Habakuk sagt mehr oder weniger: Ich erwarte all dieses Unglück, ich erwarte diese Hungersnot, ich erwarte diese Pest, ihr könnt alle kommen, ihr könnt eintreten in mein Zuhause. Wisst ihr warum? Weil hier bei mir zu Hause jemand ist, der größer ist als ihr, nämlich Gott selbst. Gott ist der Gott meines Heils, er ist meine Kraft, er macht meine Füße denen der Hirsche gleich, er stellt mich auf eine Höhe. Das heißt, Habakuk begreift ganz am Ende, dass sein Glück, seine Freude, seine Zufriedenheit nicht abhängig ist von äußeren Umständen. Wahre Freude, sagt er, finde ich sowieso nur in Gott. Und ich glaube, das ist das, was wir alle von Habakuk lernen sollten. All unsere Freude, all unsere Zuversicht in ihm zu suchen, in Gott zu suchen. In dem Gott, der derjenige ist, der einerseits das Gericht bringt und gleichzeitig derjenige ist, der uns Heil verheißt, wenn wir an ihn glauben, wenn wir auf ihn vertrauen. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben, aus Glauben an Jesus Christus. Habakuk verstand nicht, wieso Gott nicht handelt. Gott antwortete ihm, dass er sich keine Sorgen zu machen brauche. Er werde schon handeln. Habakuk verstand nicht, wieso Gott so handelt, wie er handelt. Gott antwortet ihm, dass er schon gute Gründe dafür habe, weil ihm alles zur Ehre diene. Weil er die Ungerechten richten wird und weil gleichzeitig derjenige, der auf ihn vertraut, wissen darf, dass ihm alles zum Besten dient. Und da ändert sich Habakuks Einstellung radikal. Ich brauche keine Angst zu haben, sagt er in der Gegenwart, denn Gott hat alles in der Hand. Ich brauche mir keine Sorgen vor der Zukunft zu machen, weil Gott alles perfekt führen wird. Egal was ist, egal was kommt, wahre Freude finde ich sowieso nur in Gott allein. Und deshalb will ich ihn anbeten und ihm die Ehre geben. Das ist das, was er am Ende von seinem Buch tut, von seinem kleinen, aber faszinierenden Buch, wie ich finde. Und das ist das, was ich jetzt auch noch gemeinsam mit uns machen möchte. Himmlischer Vater, wir wollen dich loben und preisen, dass du so ein gewaltiger, ein mächtiger Gott bist. Und wir wollen dich bitten, dass wir das immer mehr begreifen, dass wir deine Größe sehen, deine Souveränität, dass wir davor erzittern wie Habakuk. Und dass wir gleichzeitig dennoch festhalten daran, dass du unser Heil, dass du unsere Freude bist. Ganz egal, wie die Umstände sind, in die du uns stellst. Ganz egal, was um uns herum passiert. Selbst wenn Hungersnöte kommen, selbst wenn Krieg kommt, in dir haben wir alles, was wir brauchen. Und so danken wir dir für dieses Buch und wir danken dir für diesen wunderbaren Satz: Der Gerechte wird durch Glauben leben. Danke, dass sich diese Verheißung erfüllt hat in Jesus Christus. Amen.
Und uns bleibt zu danken, dass sie uns durch dieses Gebirge geführt haben. Jeremia, Klagelieder, Habakuk. Und heute reisen Simon und Simone Meyer schon ab. Und wir danken ihnen ganz, ganz herzlich für die Zeit und den Einsatz hier. Ja. Und wir sagen ganz bewusst: behütete Reise und auf Wiedersehen. Sie sind zum Glück zum Mittagessen noch da. Da haben wir auch ein Dankzeichen für Sie. Und für alle anderen sagen wir heute Nachmittag einen gesegneten Einsatz. Wir sind zum Teil in Stuttgart beim missionarischen Einsatz, zum Teil in Eitlingen im Altenheim zum Singen und zum Teil zum Gebet im Hintergrund hier. Allen Segen für diesen Nachmittag. Und der Unterricht geht dann morgen wieder weiter, 9:45 Uhr mit Nahum und Zephania.